Wir sind beim Tempelbau, beziehungsweise der Tempelbau ist abgeschlossen. Der Tempel ist, das wiederhole ich gern nochmal, weil sich Wiederholungen setzen. Der Tempel ist zum einen das Haus Gottes auf Erden. Das ist das, was dort auf alle Fälle wichtig ist. Und dann ist es aber auch noch so, der Tempel ist ein Bild für mehrere Sachen. Einmal, der Tempel ist ein Bild für Jesus. Das ist jetzt schon mal das Nette. Die Stiftshütte war noch ein mobiler Tempel, der konnte von A nach B und so weiter. Man musste zwar noch hinlaufen, um es zu sehen, aber der kam auf alle Fälle eher an. Dann gibt es auch noch dann war aber Jesus wieder ein mobiler Tempel. Also die Stiftshütte mobil, nur an einem Ort, aber immerhin. Der Tempel in Jerusalem statisch, nichts mehr zu bewegen. Und dann kommt Jesus und auf einmal ist da wieder Bewegung drin. Auf einmal geht da wieder etwas. Und genau das passiert da. In Jesus kommt Gott persönlich vorbei, kommt Gott und besucht die Menschen, da kommt Gott und wohnt im Menschen. Und dann ist das natürlich auch ein Bild für die Gemeinde. Wieso natürlich? Wir sind Gottes Haus. Und jetzt ist es auf drei verschiedene Weisen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief Kapitel 6, dass jeder einzelne Christ Tempel des Heiligen Geistes ist. Dann schreibt Paulus auch im 1. Korintherbrief, dass die Gemeinde vor Ort der Tempel ist. Das ist Kapitel 3. Und, das schreibt Paulus dann im Epheserbrief, Kapitel 2, die gesamte Gemeinde durch Raum und Zeit, also von Pfingsten an bis zur Wiederkunft Jesu. Das ist auch der Tempel. Und gerade wenn man sich das anguckt mit den einzelnen Christen, da ist der Tempel Gottes mobil unterwegs wieder. Und zwar auf eine ganz andere Weise. Und darum ist es so toll, sich das alles anzugucken. Was im Tempel an Gegenständen ist, aber jetzt auch was zur Einweihung gehört. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Ach ja, dritte Sache noch beim Tempel, also Jesus, dann die Gemeinde in dreifacher Form und dann auch noch der Tempel im Himmel. Weil schon die Stiftshütte war ein Abbild von dem, was im Himmel war. Der Tempel, den Salomo jetzt gebaut hat, hat noch mehr Offenbarung, der hat mehr Herrlichkeit. Der Tempel, den Hesekiel dann gesehen hat, der hat noch mal mehr Herrlichkeit. Da haben die schon zu Jesuszeiten was umgesetzt, aber genau. Und der himmlische Tempel, der hat noch mehr Herrlichkeit. Gott thront im Himmel in seinem Tempel, er thront auf Erden und unter der Erde. Das ist, was man an der Uni dann manchmal hört, dass es in anderen Kulturen auch so war. Die haben geglaubt, die Gottheit hatte einen Tempel im Himmel, einen auf der Erde und einen in der Unterwelt. Und sagen dann natürlich daraus schlussfolgernd, dass Israel das geklaut hätte. Nee, man muss es tatsächlich andersrum sehen. Der Teufel und seine Dämonen, die haben das alles ja im Himmel gesehen. Und die haben gesagt, wir wollen auch angebetet werden. Also haben sie das Ganze einigermaßen kopiert, aber auch verändert. Also eine wichtige Veränderung zum Beispiel ist es, die Tempel in den Heidenvölkern alle nach Osten zeigen. Der Tempel in Jerusalem zeigt nach Westen. Einfach bloß, um zu zeigen, geht nicht um die Sonne. Übrigens, unsere Kirchen zeigen nach Osten. Das liegt daran, dass wir auf die auferstehende Sonne blicken. Also die Sonne der Auferstehung. Nicht, weil wir die Sonne anbeten, sondern weil wir sagen, Jesus ist am frühen Morgen auferstanden und darum blicken wir dahin. So. Wir sind jetzt in Kapitel 5, allerdings schon Vers 2, weil die Kapitel- und Versangaben sind ja nicht inspiriert. Ich nutze gerade die Überschriften auch gerne, um mir selber einzuteilen, wie weit ich gehe, aber da halte ich mich auch nicht unbedingt dran. War bloß beim letzten Mal praktisch. Jetzt Vers 2. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Also Salomo versammelt hier alle Leute. Erstmal aber die Wichtigen, die Ältesten Israels. Wer sind das? Die Ältesten, das sind diejenigen, die in den Städten sitzen. Den Städten und Dörfern in den Toren. Und die dort Gericht halten. Die sollen kommen und mit dabei sein, wenn das Haus Gottes eingeweiht wird. Komme ich gleich noch drauf, warum. Alle Häupter der Stämme. Also es sind ja 12 Stämme. Und dann gibt es die Stammesältesten. Allerdings sind diese Häupter der Stämme nicht unbedingt nur 12 Leute, das können mehr sein. Allein schon deswegen, weil man halt quasi einen Junior anlernt. Oder auch, wenn man sich den Stamm Manasse anguckt, der war ja Ostjordan und Westjordan, dann wäre das unpraktisch gewesen, wenn man nur einen gehabt hätte. Die Fürsten der Sippen Israels, also die Familienoberhäupter, das ist ja im Orient bis heute so, es gibt einen Patriarchen und der hat dann den Überblick über die ganze Familie. Auf den hört man, der bestimmt, wo es lang geht. Und wenn der Patriarch etwas will, dann wird es umgesetzt. Da sind dann vor allem die Söhne mit gemeint, wobei es in Israel tatsächlich auch so war, wenn ein Vater keine Söhne hatte, dann waren die Töchter erbberechtigt. Ansonsten sind die rausgefallen, aber so waren sie mit drin. Damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Also sie haben die Lade raufgebracht, die Lade Gottes. Rauf, woher? Aus der Stadt, da hatte David die Bundeslade in ein Zelt gestellt. Er hat die Bundeslade ja zu sich geholt. Die Stiftshütte sind dann in die Nähe. Und jetzt soll die Bundeslade endlich zur Ruhe kommen. Jetzt soll die Bundeslade den Ort finden, an dem sie ist. An dem sie für hunderte von Jahren stehen soll. Sie bringen sie hoch aus der Stadt Davids, das ist Zion. Man nennt, also die Stadt heißt Zion, dann ist der Berg später auch Zion genannt worden und man hat sogar zwischenzeitlich das ganze Land Zion genannt. Daher kommt dann auch der Zionismus, dass man eben hinaufzieht, also wenigstens ins Heilige Land, wenigstens nach Jerusalem, aber auf alle Fälle zum Tempel. Warum sollen jetzt alle Männer da sein? Das finden wir im nächsten Vers. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im 7. Monat gefeiert wird. Was ist dieses Fest? Muss man reingucken in 3. Mose 23, da wird es erklärt. Gott hat geboten, dass zu 3 Feiertagen alle Männer Israels in die heilige Stadt kommen sollen, beziehungsweise zum Tempel. An 3 Festtagen. Erstmal, was sind diese Festtage? Das sind das Passafest. Passa, heutiges Ostern bei uns, erinnert daran, dass Israel befreit wurde aus der Sklaverei. Es ist gleichzeitig ein Erntefest. Man erntet die Erstlingsfrüchte, weil auch Israel da, die erste Generation, die rausgeholt wurde, quasi die erste Frucht getragen hat, die Befreiung. Dann ist es natürlich ein Bild für Jesus. Eben, er hat das Abendmahl uns eingesetzt, er ist an Ostern auferstanden und zwar als Erstlingsfrucht. Als Erstling der Auferstehung. Alle anderen, die bis dahin auferstanden sind, sind wieder gestorben. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist zum ewigen Leben. Und das werden wir auch. Das findet sich beim nächsten Fest dann nämlich. Das Wochenfest, Shavuot. Das griechische Wort Pentekoste heißt 50, weil es der 50. Tag ist, also Pfingsten ist es. Da denkt das Volk daran, dass sie das Gesetz bekommen haben. Erinnern sich auch daran, dass 3000 Mann gestorben sind, als das Gesetz runterkam. Es ist nochmal ein Erntefest. diesmal nicht für die Gerste, wie beim Passafest, sondern für den Weizen. Auch ein Erstlingsfest. Die erste Ernte wird eingefahren. Und was war bei Pfingsten? Die erste Ernte wurde eingefahren. Nicht nur Jesus, sondern jetzt die 120 und dann nochmal 3000, die plötzlich nicht gestorben sind, sondern die getauft wurden. Und dann gibt es noch ein drittes Fest. Das dritte Fest ist jetzt ein halbes Jahr nach dem Passafest, das ist das Laubhüttenfest, Sukkot. Das ist das Fest, das hier erwähnt wird, das Fest im siebten Monat. Das ist das Fest, bei dem sich Israel zum einen an die beiden vorigen Feste erinnert. Und alle anderen Feste auch noch, die mit drin stecken. Es ist das Fest, das den Jahreskreis abschließt. Es ist nochmal ein Erntefest für die Weinernte, für die Fülle. Es ist ein Fest davon, dass Israel sich daran erinnert, Gott hat uns nicht nur gerettet aus Ägypten, aus der Sklaverei. Er hat uns nicht nur sein Gebot gegeben, sondern er hat uns in das verheißene Land hineingebracht. Und da sollten sie alle möglichen Sachen machen. Sie sollen halt allesamt zelten dort herum, bauen sich Hütten, um sich daran zu erinnern, wie es früher war. Um dann aber auch zu wissen, jetzt ist es anders. Und zum Beispiel eine ganz tolle Sache ist, die sollen bestimmte Zweige nehmen, die sie erinnern an bestimmte Orte auf ihre Wanderung. Das hat Gott sogar schon in der Wüstenzeit prophetisch gesagt, weil es gibt manche Sachen, die konnte man in der Wüste nicht finden. Die hat man aber im verheißenen Land gefunden an bestimmten Stellen. Und dann Früchte. Die kann ich nicht mehr alle aufzählen. Aber zum Beispiel werden schöne Früchte erwähnt. Das sind Zitronen und Orangen. Was sind Früchte? Also Früchte haben einmal Kerne, mit denen sie sich fortpflanzen. Und Früchte sind etwas, das Gott von uns möchte. Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Sagt Jesus ja in Johannes 15. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr meine Jünger werdet und bringt viel Frucht. Umgekehrt, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. So ist es da. Was heißt Frucht? Es gibt in der Bibel etliche Dinge, die mit Frucht in Verbindung gebracht werden, beziehungsweise die Frucht genannt werden. Ich krieg die nicht alle aufgezählt. Aber zum Beispiel in Hebräer 13 heißt es, wir sollen die Frucht unserer Lippen darbringen. Wir sollen Dank opfern. Das erinnert zum einen an das Dankopfer, das Friedensopfer in 3. Mose 3. Und dann ist es aber auch für uns heute, also Dank opfern ist manchmal ziemlich schwierig. Wenn man sich nun wirklich nicht danach fühlt, Gott zu danken und es dann doch auszusprechen. Doch zu sagen, dies und jenes hast du für mich getan, dies und das und überhaupt. Angefangen natürlich bei dem, was Gott schon getan hat, also mit dem, dass er uns das Leben gegeben hat und dass er uns das Leben neu gegeben hat durch Jesus und dann auch in allen den anderen Sachen, die in unserem Leben passieren. Dann ist auch Lobpreis eine Frucht der Lippen und zwar nicht nur, dass man die Psalmen spricht, sondern auch, dass man singt. Das ist für viele hier auch so ein, nee, ich sing nicht, brauche ich nicht. Ja, es ist halt ein Opfer. Aus sich rauskommen, sich selber da verleugnen. Dann ist noch eine Frucht, die Frucht des Geistes. Galater 5, 22. Da bin ich nicht ganz sicher, wie der Vers genau geht, obwohl es mein Taufspruch ist. Ich kriege ihn immer durcheinander. Aber das Wichtige ist erst einmal, mittlerweile lese ich das gern mit einem Doppelpunkt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Doppelpunkt. Friede, Freude, Langmut, Keuschheit, Geduld. Da kriege ich es eben wieder durcheinander. Die Liebe an sich ist die Frucht und die zeigt sich in diesen einzelnen Sachen. Was sagt Jesus seinen Jüngern? Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe habt untereinander. Dann gibt es in Jakobus 3 die Frucht der Gerechtigkeit. Was heißt das? Das ist die Frucht daraus, dass wir erkennen durch den Geist Gottes, dass wir Gottes Gerechtigkeit haben. dass wir nicht mehr Teil sind von dem, was, dass wir nicht mehr Teil sind von dem Fluch, den wir eigentlich haben müssten, weil wir so sündige Menschen sind, sondern dass wir in Jesus auf einmal den Segen haben. Und dazu schlage ich jetzt mal in den Galaterbrief auf. Da beschreibt Paulus das nämlich wunderbar. Bin gleich da. Also im Galaterbrief muss Paulus ja den Christen beschreiben und erklären, dass sie sich nicht mehr auf die Gesetzlichkeit verlassen sollen. Dass sie nicht mehr sagen, okay, wir müssen uns erst beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Sondern dass der Glaube an Jesus allein reicht. Warum? Weil das Gesetz hier eigentlich super Anweisungen hat. Die Tora, das Gesetz des Mose. Und dann muss Paulus den aber halt nochmal verklickern, ja, aber das Gesetz hat einen ganz wichtigen Haken. Da gibt es den Fluch des Gesetzes. Das Gesetz ist an sich nicht verkehrt, aber das Gesetz zu halten ist unmöglich. Und dann sagt er, ab Vers 11 lese ich jetzt in Kapitel 3, dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Zitierte aus Habakuk. Das Gesetz ist aber nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Das zitierte aus 3. Mose 18. Also, das Gesetz ist nicht aus dem Glauben, sondern wer es tut. Es gibt tatsächlich die theoretische Möglichkeit, dass man durchs Tun des Gesetzes ewig lebt. Das hat aber nur Jesus hinbekommen. Leben aber auch nicht nur in dem, dass man nie stirbt, sondern dass man das vollkommene Leben hat. Das hat Jesus ja auch verdient. Und dann sagt Paulus, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Der Fluch des Gesetzes, da kommt gleich noch eine Sache dabei, die Paulus auch noch erwähnt, ganz am Ende von 5. Mose gibt es diverse Fluchbekenntnisse. Was heißt das? Israel kriegt diverse Fluchworte aufgesagt, die sie über sich aussprechen. Wer dies und jenes tut, der ist verflucht. Und das Letzte dabei ist dann, verflucht ist, wer nicht alles hält in diesem Buch. Oh. Das ist das, was Paulus den Galatern auch gesagt hat. Wenn ihr euch beschneiden lasst, müsst ihr das ganze Gesetz halten. Dann bringt euch Jesus Christus nichts. Aber Christus ist für uns zum Fluch geworden. Er hat uns erlöst von dem Fluch. Da haben wir übrigens das wieder mit der Erlösung, was wir beim letzten Mal hatten, die Schätze aus dem Himmel, die Silberschätze, die Schätze der Erlösung, auf die wir zugreifen dürfen. Eben die Schätze, also mit den Erlösernamen Gottes und allem, was noch dazu gehört. Er wurde zum Fluch für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das ist ein paar Kapitel vor den anderen Fluchworten. Aber es zeigt nochmal, Gott sagt, wer am Holz hängt, der gilt verflucht vor mir. War damals eher der Galgen gemeint, Jesus ist am Kreuz gewesen, hängt aber beides am Holz. Am Baum, am Holz. Jesus hat den Fluch getragen, obwohl er nichts Böses getan hat. Hat unsere Stelle eingenommen. Und jetzt, warum hat er das gemacht? Damit der Segen Abrahams, eigentlich nicht warum, sondern wozu? Damit der Segen Abrahams über die Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Das ist das, was beim Laubhüttenfest schon drin steckt und was wir in der Fülle erleben dürfen. Dass wir den Heiligen Geist empfangen und dadurch den Segen, nicht nur den Segen des Gesetzes bekommen. Der Segen des Gesetzes ist nochmal wesentlich kleiner. Also das sind Riesensachen. 3. Mose 26, 5. Mose 28, da ist ordentlich etwas an Segen dabei. Der gilt uns auch. Aber der Segen Abrahams ist doch mal größer. Da dürft ihr euch gern noch mal das Leben Abrahams angucken, wie Gott ihn gesegnet hat. Und der Segen Abrahams, der soll unter die Heiden kommen. In Christus, dass wir den Heiligen Geist empfingen durch den Glauben. Also, Darum kommt nun das ganze Volk an diesem Fest hin, weil sie zurückblicken auf die Wüstenzeit, auf die Zeit, wie Gott sie bisher begleitet hat. Und auch im Blick darauf, was Gott noch alles dem Volk tun will, uns und den Israeliten. Und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie mitsamt der Stiftshütte. Moment, ich habe noch eine Sache vergessen beim Vers 3. Warum alle Männer? Weil es Gott wichtig ist, dass die Männer kommen. Im Orient war es zum einen so, oder ist es auch noch so, der Mann hat die Hauptverantwortung, was die Erziehung angeht. Die Frau hilft eigentlich nur. Das ist bei uns ein bisschen anders. Aber Gott macht letztlich den Mann dafür verantwortlich, was mit der Familie passiert, gerade auch im Geistlichen. Und darum sollen alle Männer sich dreimal im Jahr vor Gott versammeln, dass das ganze Volk nochmal geeicht wird. Dass das ganze Volk ausgerichtet wird auf seinen Gott. Frauen und Kinder kommen gerne sowieso mit, es sind große Familientreffen und alles. Aber da kommt alles zusammen, weil dadurch klar wird, wir sind ein Volk. Wir gehören zusammen, wir haben einen Gott. Und der hat uns erlöst, der gibt uns, was wir brauchen. Der versorgt uns mit allem, was wir nötig haben. Und das sollen die Männer vor allem nochmal kapieren, weil die Männer sind manchmal in geistlichen Dingen etwas lahm und träge. Die müssen daran erinnert werden, die müssen eher drauf gepusht werden. Und die müssen es vor allem nochmal kapieren, dahin geht's, dahin fühlen wir unsere Familie. So, und darum sollen sie auch alle dabei sein, um mitzukriegen, jetzt ist etwas Wichtiges passiert. Also sie brachten die Lade hinauf samt der Stifthütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Und das brachten sie hinauf, die Priester und Leviten. So, die Stiftshütte kommt jetzt in den Tempel. Wenn man sich fragt, wo ist die Stiftshütte geblieben? Die kommt in den Tempel hinein. Die Stiftshütte geht auf im Tempel. Die Stiftshütte hat übrigens bei den Juden einen höheren Stand als der Tempel. Warum? Weil die Stiftshütte nie offiziell kaputt gegangen ist. Beide Tempel, die gebaut wurden, sind zerstört worden. Die Stiftshütte nicht. Aber jetzt zeigt sich hier die Kontinuität. Die Stiftshütte geht hinein in den Tempel und es, also das, was damals da war, geht nun heute im Alten auf, zeigt sich dadurch, die Stiftshütte als Bild für Jesus geht auf im verherrlichten Jesus. Die Stiftshütte noch versteckt unter so einer Decke und die Decke wird weggetan im Glauben. 2. Korinther 3. Und nun kommt die Herrlichkeit zu Tage. Jesus ist gestorben in der verborgenen Form und ist auferstanden in der verherrlichten Form. Er sitzt nun zur Rechten Gottes und wir können ihn in seiner Herrlichkeit sehen im Glauben. Und wir werden es ja noch einmal richtig tun. Aber was damit auch noch klar werden soll, wir als Gemeinde tragen Gottes Herrlichkeit in die Welt. Jesus vorher im Verborgenen und wir sollen jetzt nicht mehr verborgen sein. Wir sollen offen hinausgehen. Wir dürfen unseren Glauben gerne auf der Brust tragen. Wir bringen Jesu Herrlichkeit zu den Leuten. Jesus hat gesagt in Johannes 14, 12, wer an mich glaubt, der wird die Dinge tun, die ich tue, der wird die Werke tun, die ich tue und größere Dinge wird er tun. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Das heißt tatsächlich genau das. Größere Dinge tun wir, weil wir die Herrlichkeit Gottes auf andere Weise hineinbringen. Also heißt noch mehr, aber das kommt mit rein. Jesus geht in uns auf. Es ist eine Kontinuität da. Es ist derselbe Gott, der in Jesus gewohnt hat, der nun auch in uns wohnt. So. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die vor ihm, vor der Lade versammelt waren, opferten Schafe und Rinder so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. Auch nochmal zwei Bedeutungen. Also zwei, die mir eingefallen sind, hat wahrscheinlich noch mehr. Zum einen Jesu Opfer. Die Schafe und Rinder sind ja alle ein Bild als Opfertiere für Jesus. Und was wir nie begreifen werden, ist das Ausmaß dessen, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir können im Glauben immer mehr begreifen, Stück für Stück, wenn wir in die Bibel uns hineinarbeiten, wenn wir plötzlich sehen, dies und das und jenes heißt es, und dann fehlt es. Das ist übrigens noch eine Frucht, die ich vergessen habe. Eine Frucht ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Und zwar nicht nur Leute, die aus der Finsternis zum Licht kommen, die tot waren und lebendig sind, sondern auch, dass Christen weiter zum Glauben kommen. Es ist nicht nur wichtig, dass wir den Glauben haben daran, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, dass wir jetzt in den Himmel kommen. Sondern es ist genauso wichtig, dass wir glauben, dass diese Erlösung für alle unsere Lebensbereiche gilt. Ich kann das im Kopf irgendwie wissen. Gott kümmert sich um all meine Probleme. Aber habe ich für das konkrete Problem den Glauben? Habe ich den Glauben dafür, dass Jesu Erlösungswerk auch dafür dran ist? Habe ich diesen Glauben, dass ich mich aus dem Schatz des Himmels bediene und es dorthin gebe? Das ist eine Frucht, die da kommt. Und diese Frucht ist jetzt auch hier mit diesen Opfern, ich begreife es gar nicht unbedingt, was Jesus alles für mich getan hat. Im Glauben ergreife ich allmählich mehr. Aber ich werde wahrscheinlich nie, bis Jesus wiederkommt, alles kapiert haben. Wahrscheinlich. Wenn Gott nicht ein Wunder tut, dann genau. Aber ich darf mehr und mehr erkennen, dass Jesu Kreuz und Erlösungswerk für alles gilt, für jedes einzelne Problem. Und ich darf den Glauben haben für jedes einzelne Problem. Und komm dann an, dieses Problem ist für mich zu groß, aber Jesu Opfer gilt. Und dadurch, dass ich das bekenne, manchmal häufiger bekenne, kommt in mir der Glaube, dass Jesus es tatsächlich getan hat und dass es auch dafür gilt. Und dann ist das, was ich auch beim letzten Mal schon erzählt habe, eine Variante ist, ich kann sofort zugreifen und es mir nehmen. Und dann habe ich es. Andere Sache ist, dass ich noch warten muss. Und in der Wartezeit bringe ich die Frucht der Lippen dar. Da bringe ich das Opfer des Dankes dar, des Lobpreises. Und darf dann bemerken, während ich das tue, kümmert sich Gott darum, dass es aus dem geistlichen Bereich in den weltlichen Bereich hineinkommt. Die eine Seite der vielen unzählbaren Opfer, das andere sind wir als Christen. Was heißt das? In Römer 12, nachdem Paulus alles erzählt hat, was Jesu Opfer für uns bedeutet. Und wie wir halt durch den Heiligen Geist erfüllt sind und was es dann noch für Israel bedeutet und überhaupt. Kommt in Kapitel 12, was es für praktische Konsequenzen für uns hat. Nämlich, dass wir uns erneuern in unserem Denken. Das tun wir dadurch, dass wir Gottes Wort in uns aufnehmen und dass wir das als wahr bekennen, nicht das, was wir selber denken. Und dass wir dann unsere Leiber als Opfer hingeben. Und bei den Leibern meint Paulus nicht einfach bloß meinen Körper, sondern mich als ganzen Mensch, auch mein Denken eben, mein Fühlen, mein Handeln. Dass ich sage, das stelle ich alles dem Dienst Gottes zur Verfügung. Und dann sterbe ich dort. Bin eines dieser vielen Opfer. Gewissermaßen bringe ich auch viele dieser Opfer, aber natürlich selbst nicht so viele, dass Jesus das nicht überbieten könnte. Oder nicht schon überboten hätte. Wir haben das aber jetzt hier mit diesen einzelnen Opfern. Ich bringe mein Opfer dar, ich sage, ich gehe hier komplett rein, ich mache das, auch wenn ich es nicht will. Und das hat die Konsequenz, dass ich nicht einmal immer nur tue, was ich will, heißt aber nicht partout, dass ich alle meine Wünsche aufgebe. Ich gebe nur alle meine Wünsche auf, die aus mir selber herauskommen. Da haben wir oft diese falsche Demut zu sagen, Ja, nee, was ich will, ist ja sowieso nicht, nur das, was du willst, soll geschehen. Klingt schön demütig, aber da kapieren wir gar nicht. Wir sind Könige und Priester. Wir haben diese Verheißung aus Sprüche 21,1: Des Königs Herz ist wie Wasserbäche in den Händen des Herrn, er lenkt es, wohin er will. Unser Herz wird gelenkt. Das, was wir wünschen, wird von Gott gelenkt, wenn wir mit ihm in Verbindung sind. Das, was Jesus sagt in Johannes 15,7: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Ganz gefährlicher Vers. Wie wenn ich jetzt, was ist, wenn ich etwas will, das Gottes Willen nicht entspricht? Ganz einfach, da sind seine Worte nicht in mir. Da bleib ich nicht in ihm. Das wird nicht erfüllt. Außer wenn ich zu penetrant dranbleibe. Deswegen muss man auch immer wieder Buße tun. Auf alle Fälle kann ich mich aber darauf verlassen, das, was Gott mir ins Herz gelegt hatte, das ist auch sein Wille für mich. Und dann will ich oft aufgeben und sage, ach, ich lasse es lieber. Oh, ja, nee, ich sterbe meinen eigenen Anliegen. Nein, in dem Fall gerade nicht. Es ist nämlich nicht dein Anliegen. Es ist nur darum dein Anliegen, weil Gott sein Anliegen zu deinem Anliegen gemacht hat. Weil du auf einmal Gottes Willen in deinem Leben begreifen darfst. Und wenn du jetzt aufgibst, folgst du deinem Fleisch und opferst dich nicht selber. Wenn du sagst, nee, ich will das nicht mehr, ich will was anderes, dann ist das mitunter tatsächlich einfach nur dein Fleisch, das sagt, kann natürlich auch sein, dass Gott führt, aber genau. In dem Fall kann es jetzt eben mal sein, ich sterbe mir selbst, ich nehme mein Kreuz auf mich und gehe da weiter, auch wenn ich gerade überhaupt keine Lust mehr habe. Also, zum einen Jesu Opfer in seiner überschwänglichen und nie auszuschöpfenden Art und dann auch unsere eigenen Opfer, auch unzählig und eben weil wir auch eine unzählbare Schar sind. Ja, ich werde heute nicht so weit kommen, wie ich dachte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte in den Chorraum des Hauses des Allerheiligsten unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über der Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Komm, die zwei Cherubim sind im Chorraum, also im Allerheiligsten. Übrigens, der Chorraum in der Kirche kommt tatsächlich daher. Es ist das Allerheiligste, wo wir dann hinein dürfen. Der Chorraum, das Allerheiligste, da kommt die Bundeslade hinein. Da sind die zwei Cherubim. Die zwei himmlischen Wesen, die plötzlich per Bild dargestellt wurden. Obwohl Gott doch gesagt hat, er sollte kein Bild machen. Da merkt man, dass die Auslegung mit überhaupt keine Bilder keine biblische Auslegung ist. Und dann kommen noch zwei Cherubim dazu hinein, nämlich die auf der Bundeslade. Das heißt, wir haben vier Cherubim, die um Gottes Thron herum sind. Wenn wir jetzt gucken, Hesekiel in Kapitel 1 sieht die Herrlichkeit Gottes und es sind vier Wesen um ihn herum. Das sind diese Cherubim. Die vier Wesen, die um Gottes Thron herum sind. Die sieht Johannes später auch nochmal. Bei denen sieht er jeweils nur ein Gesicht. Das könnte sein, dass die halt jeweils nur ein Gesicht ihm zuwenden. Aber es sind diese vier Wesen, die finden sich dann in den Evangelisten am Kreuz wieder. Das ist dann auch nochmal ganz nett. Aber das ist jetzt nur angerissen. Das dürft ihr selber rausfinden, wie das passiert. Oder ihr guckt halt, also eine Art des Rausfindens ist, dass ihr auf der Homepage das nachguckt, was ich zur Stiftshütte geschrieben habe. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden vor den Chorraum in der Tempelhalle sah. Aber von außen sah man sie nicht. Und sie war dort bis auf diesen Tag. Der letzte Satz zeigt, dass das Kapitel hier nicht geschrieben ist, bevor der Tempel zerstört wurde. Und das mit den zwei Stangen, um die Bundeslade zu tragen, zwei Zeugen, um Jesus in die Welt zu bringen. Jesus sendet seine Jünger immer in Zweierpaaren aus, weil es schriftgemäß ist, durch den Mund zweier oder dreier Zeugen soll eine Sache bestätigt werden. Und so haben wir das Zeugnis vom Alten und Neuen Testament, vom Gesetz und Evangelium, das Gesetz, das uns in Pärchen übermittelt ist. Markus und Matthäus sind ein Pärchen, Lukas und Johannes sind ein Pärchen, Markus und Lukas sind ein Pärchen, Matthäus und Johannes sind ein Pärchen. Matthäus und Lukas sind ein Pärchen, Markus und Johannes sind ein Pärchen. Und jetzt müsste ich sie haben. Also die Evangelisten sind in Paaren immer, dass sie bestimmte Aspekte Jesu aufzeigen. Und natürlich auch in der Welt allgemein. Diese zwei Zeugen haben wir aber nur in der Gemeinde sichtbar, nur im Tempel. Wer draußen ist, kann die nicht sehen. Aber wer im Tempel ist, und das sind wir als Gemeinde, der sieht das Zeugnis der beiden Zeugen, wie sie nach hinten führen ins Allerheiligste und uns sozusagen einen Weg bereiten in das, was hinten drin ist. Die Stangen aber waren so, das habe ich gerade schon da, und es war nichts in der Lade, außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Die Bundeslade mit den zwei Gesetzestafeln, übrigens wahrscheinlich nicht auf Tafel 1 Gesetze 1 bis 5, auf Tafel 2 Gesetze 6 bis 10, sondern die waren vorne und hinten beschrieben, einmal 10 Gebote, zweimal 10 Gebote, Gottes Vertragsexemplar, unser Vertragsexemplar. Und da nochmal die ganze Sache mit dem Galaterbrief. Das Gesetz liegt dort in der Bundeslade, weil in Jesus die Vollendung des Gesetzes ist. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. In Jesus ist die Erfüllung, aber weil er es vollkommen erfüllt hat und der Gnadenthron drauf sitzt, haben wir tatsächlich die Verheißung, dass wir nicht den Fluch erben müssen, den wir eigentlich bekämen, sondern dass wir die Verheißung Gottes bekommen, den Segen. Und zwar nicht nur den Segen des Gesetzes, sondern den Segen Abrahams. Es ist übrigens noch, sind noch ein paar andere Sachen im Allerheiligsten, die werden jetzt hier nicht erwähnt. Einmal der Krug mit Manna. 2. Mose 16, Israeliten bekommen das erste Mal ihr Manna. Und Mose soll einen Krug davon nehmen und hineinstellen. Das ist eine Erinnerung daran, dass Gott in der Wüste versorgt hat. Und es ist ein Blick auf das, was Jesus dann später sagt in Offenbarung. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna. Also von dem, was im Tempel ist, an einem Ort, wo eigentlich niemand hinkommt. Und das bekommen wir als Überwinder, die den Teufel überwinden. Wie überwinden wir den Teufel? Und wie überwinden wir die Welt? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und zwar dieser Glaube, der aus Gott geboren wird. Wir überwinden, das kommt dann in Offenbarung, durch das Blut des Lammes und durch das Zeugnis unseres Mundes. Dass wir uns darauf berufen, was Jesus für uns getan hat und dass wir es bekennen. Auch in dieser Situation ist Jesus der Herr. Und auch in dieser Situation hat er die Lösung bereitet durch sein heiliges und kostbares Blut und durch seine Auferstehung. Und dann müssen wir manchmal dem Teufel etwas widerstehen, aber dann flieht er vor uns. Dann ist noch das Original, zumindest des 5. Buches Moses, wenn nicht sogar der gesamten Tora dort im Tempel, weil das Wort Gottes nämlich bei Gottes Thron direkt gelagert ist. Und es ist der Stab Aarons dort, der daran erinnert, dass Aaron tatsächlich das Priestertum führen soll. Wird ja noch mehr im Tempel gelagert, vielleicht ist die Stiftshütte ja auch in anderen der Kammern gelagert worden. Vielleicht ist die Stiftshütte übrigens auch innerhalb des Berges gelagert worden. Das ist auch eine Theorie, ich glaube, die beruht auf einer Tradition. Aber auf alle Fälle, dort im Tempel ist alles nun drin. Ja, es war nichts in der Lade, ja genau, aber im Allerheiligsten ist noch mehr. So. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass sie sich an die Ordnungen hielten. Das heißt nicht, dass sie sich unordentlich geheiligt hätten, sondern sie haben nicht drauf geguckt, bist du jetzt aus der Ordnung von dem Priester oder bist du aus der Ordnung von dem Priester? Sie sind alle gekommen, weil Gott uns als Volk alle zusammen versammelt. Das findet sich dann ja auch in der späteren Tradition wieder, dass an den drei großen Festen alle Priesterklassen da waren, alle Priesterordnungen. Und alle Leviten, die Sänger waren, war, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar. Angetan mit feiner Leinwand. Leinwand, das kriegen wir dann in Hesekiel mit. Leinwand ist da, ist deswegen für die Priester und Leviten eben hier auch als Kleidung da, weil die nicht schweißtreibend ist. In der Hitze schwitzt man wahrscheinlich sowieso, aber man, Gott möchte nicht, dass wir kämpfen müssen. Nicht in dem Sinne, dass wir gegen ihn kämpfen. Nicht, dass wir Schweiß treiben, nicht, dass wir sagen, meine eigenen Sachen, mein eigener Schweiß hat mir das jetzt alles bereitet, sondern Gott hat alles geschenkt. Nicht mein eigenes Anstrengen, sondern Gott hat es geschenkt. Und sie stehen nun da östlich vom Altar, also Richtung Eingang, mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Wofür? Zur Musik machen. Und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. 120. Das kommt an einer ganz prominenten Stelle nochmal in der Bibel vor. Irgendeine Ahnung? Zu Pfingsten. An Pfingsten waren 120 Leute im Obergemach verbreitet zusammen. 120 Jünger waren dort. Kann dann man natürlich sagen, ja, von 12 auf 120 ist jetzt nicht viel, wenn man bedenkt, dass das ganze Volk Jesus nachgefolgt ist, aber es waren 120. Und diese 120 haben dann angefangen, als der Heilige Geist fiel, alles auszuposaunen. Die sind auf einmal Priester für Gott geworden, obwohl sie nicht nach den Ordnungen damals waren, nämlich nach den levitischen Ordnungen, sondern sie waren dazu da, himmlische Priester zu sein, weil wir das Volk Gottes als Priester und Könige sind. Mit den Trompeten oder Posaunen waren sie nun dort, um es auszuposaunen. Jetzt hat die gute Zeit angefangen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt ist die Zeit. Nutze die Zeit, nutze es, dass du jetzt mit Jesus in Kontakt kommen kannst. Nutze es, dass du jetzt im Glauben vorangehen kannst und die Dinge empfangen, die er dir schenken will. So. Und es war, als wäre es einer, der trompetete. Und es sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Wenn wir in Einigkeit Gott loben, dann geschieht dort so einiges. Wenn wir in Einigkeit Gott loben können, wenn wir in Einheit losziehen, dann passiert etwas. Und dann passiert das, was gleich erwähnt wird. Und als sich die Stimme der Trompeten und Zimbeln und Harfenspieler erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Wo die Einigkeit geherrscht hat, im Loben Gottes, da ist Gottes Herrlichkeit eingezogen. Und wo wir als Gemeinde das hinbekommen, dass wir nicht sagen, es muss partout so sein. Also was wir wunderbar hinkriegen können, ist, die Musik ist mir zu laut. Die Musik ist mir zu leise. Das Lied ist mir zu modern. Das Lied ist mir zu alt. So wie die Musik gemacht wird, so wie die Musik. passt mir alles nicht, die Texte sind Bei den Texten kann ich tatsächlich noch kurz sagen, ist es schon wichtig, dass wir das Kreuz in den Mittelpunkt geben, weil darum geht es im Tempel. Aber wenn wir eins werden im Lob Gottes, in dem, was er in Jesus für uns getan hat, also Kreuz und Auferstehung groß machen. Und dann tatsächlich jeder sich an den Punkten, wo ihm die Musik nicht passt, wo ihm der Musikstil nicht passt, sondern sagt, es geht um Jesus. Darum, dass ich ihn anbiete, dass ich ihm Lob und Dank opfere. Da kommt Gottes Herrlichkeit hinein. Ich habe ein paar traditionelle Bekannte, also aus traditionellen Kreisen, traditionell lutherisch, traditionell katholisch, die halten ganz hoch, dass natürlich Gottes Gegenwart da ist im Wort und im Sakrament, also bei den Lutheranern dann ganz besonders eben Taufe und Abendmahl und eben in der Predigt. Und machen sich dann darüber lustig, dass bei den Evangelikalen dann halt auch der Lobpreis dran ist. Ja, aber hier findet man das tatsächlich gerade. Dadurch, dass der Lobpreis war, dass sich alle ausgerichtet haben auf Jesus, also das, was wir dann im Abendmahl tun eigentlich, nämlich auf sein Opfer ausrichten und was die Predigt eigentlich auch machen sollte, uns auf das Opfer und die Auferstehung ausrichten sollte. Und was es dann eben für uns persönlich bedeutet. Dort kommt Gottes Herrlichkeit hinein. Und zwar spürbar. Dort, wo wir anfangen, nicht mit Gefühlsduselei, also nicht manipulativ, nicht zu sagen, oh, und jetzt kommt besonders schöne Musik, dass es uns inspiriert. Nein, nicht dadurch, sondern dadurch, dass wir Jesus in den Mittelpunkt stellen. Und dann kann tatsächlich ein verstimmtes Klavier da vorne stehen. Wenn wir alle sagen, es macht mir nichts, wie das äußerlich ist, ich lobe Gott. Da kommt Gottes Herrlichkeit hinein. Und da kommt all das hinein, was Gott mit seiner Gegenwart verheißen hat. Dass wir es spüren, dass wir tatsächlich merken, oh, wir können eigentlich nicht hineinkommen. Übrigens an dem Punkt sind wir zum einen besser dran als die Leute damals, weil wir in Jesus, weil wir in Jesu Herrlichkeit eingekleidet sind. Und zum anderen merkt man aber sogar in der Offenbarung, wenn Gottes Herrlichkeit den Tempel dort erfüllt, kann selbst im Himmel keiner rein. Ist jetzt die Frage, ob wir als Gemeinde vielleicht doch trotzdem schon drin sind. Das ist was anderes. So, habe ich tatsächlich wenigstens das Kapitel zu Ende geschafft. Immerhin. Gottes Herrlichkeit darf in uns sein. Wir dürfen wissen, wir sind eingeweiht als Tempel. Und das, was im Tempel dran ist, das darf sich in unserem Leben zeigen. Als persönliche Christen, als Gemeinde vor Ort und als Gemeinde durch Raum und Zeit. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir dafür, dass du uns erlöst hast. Dass du uns zu deinem Tempel gemacht hast. Wir danken dir dafür, dass wir das erleben dürfen in unserem eigenen Leben, wie du uns versorgst, wie du uns deine Erlösung hier hereinbringst und wie wir alles annehmen dürfen, was du uns gegeben hast. Schenk du uns den Glauben, dass wir die Frucht bringen, den Glauben, dass wir das hervorbringen, was du in unserem Leben haben willst und dass durch unser Opfer dein Name verherrlicht wird. Das bitten wir in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.